Worthy is the Lamb. Wer von euch kann Englisch? Das ist doch der grösste Teil. Das ist toll. Weil manchmal finde ich, als ich noch nicht Englisch konnte, habe ich gefunden, das ist einfach keine Schade, wenn man die Sprache nicht versteht. Und es ist ein interessanter Text. Alle verstehen, du verstehst nicht. Darum, worthy is the Lamb. Der Satz, worthy is the Lamb. Der hat eine ungeheure Bedeutung. Auch wenn man mit dem Christentum noch nicht viel anfangen kann. Da steckt sehr viel drin. Würdig ist Lamm. Normalerweise sind Tierli nicht würdig. Und mit dem Lamm kann ich nichts anfangen, als dem Glauben Fernstehenden, oder? Aber wenn ich weiss, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist, dann bekommt der Satz eine ganz andere Bedeutung. Du hast recht festgestellt, gemeint ist Licht auf Distanz. Können wir den Redner abnehmen, miteinander? Dann kommen wir zu euch. Ist doch gut. Ich schaue den Leuten gerne ein bisschen in die Augen. Wir haben in der Regel ja amigs, wenn wir miteinander, ich bin nicht das erste Mal da und ich komme immer gern zu euch, etwas zum Mitverfolgen dürfte ich vielleicht zwei von euch. Roger, soll ich noch ein Bündchen? Dann geht das ganz zügig. He? Vielleicht da hinten noch. Schnell verteilen, dann geht das gleitig. Das hilft uns einfach so ein bisschen mitverfolgen. Ich bin extrem vergesslich. Und das ist noch peinlich. Wenn dich jemand fragt, du bist im Gottesdienst, ja, was hat er dann erzählt, der Prediger? Meistens weiss ich ziemlich schnell nicht mehr, wenn ich jemanden gehört habe. Man sagt so, innerhalb von 48 Stunden hast du 50% vergessen. Nach 72 Stunden sind noch 10% rum. Das ist frustrierend für einen Redner, oder? Jetzt, wenn du selber deine eigene Predigt nicht mehr magst erinnern, dann hat man ein bisschen Verständnis. So ist es mir auch schon gegangen. Und jemand sagt, hast du vor 14 Tagen gesagt? Und ich muss sagen, ich weiss nicht mehr, was ich vor 14 Tagen erzählt habe. Also das kann einem noch irgendwie passieren. Wir haben da vielleicht zur Einleitung noch zwei, Moment schnell, das müssen wir auch noch anstellen. Noch vielleicht zwei Sachen zum Erwähnen. Ich weiss nicht, ob man das bei euch in der Gemeinde erzählt hat, das ist der Andreas Hahn. Der Andreas Hahn ist Pastor, haben wir das bei euch kommuniziert? Nein, bei uns sind so jetzt eben auch nicht. Aber das wäre ein Gebetsanliegen wert. Der Andreas Hahn ist Pastor von der evangelischen Gemeinde, Freie Evangelische Gemeinde in Hochdorf. Er ist lange in Polen als Dozent tätig gewesen. Und er ist in die Ferien gegangen auf Österreich, mountainbiked, macht einen bösen Sturz und ist seitdem Querschnitt gelähmt. Man hat ihn müssen auf Notwil bringen. Es sieht nicht so aus, als ob das etwas Harmloses ist. Also der Andreas Hahn, vielleicht können wir ihn noch ins Gebet mit einschliessen. Das wäre ein Anliegen. Man hat das im Bund mitteilt unter den Pastor. Ich glaube, es wäre gut, wenn das die Gemeinde auch wissen. Und dann sind ihr selber ein Gebetsanliegen. Ich habe gehört, es ist eine spannende Zeit. Es gibt einen Pastorenwechsel. Und ich glaube, das ist für die Gemeinde immer etwas ganz Spezielles, wenn so ein Wechsel stattfindet. Und mir wäre es ein Anliegen, bevor wir das zugegebenerweise komische Thema. Das ist kein komischer Text für einen Sonntagmorgen. So ein bisschen etwas, wo man sagt, das ist etwas Queres. Und ich habe das Gefühl, ihr seid in so einer beweglichen Gruppe, da kann man schon etwas Queres auch bringen. Aber bevor wir das machen, stellen wir doch noch auf miteinander. Ich würde noch ganz gerne für die beiden Anliegen bitten, Gott danken einerseits für die guten Spuren, die Eva und Joachim hinterlassen haben, dass ihr jemanden neuer findet, der gut zur Gemeinde passt, dass ihr einen Weg weiter darf gehen auf eine gute Art und Weise. Und dann haben wir Andreas Hahn da dran nehmen. Hey Jesus, wir danken dir herzlich, dass du der Gott bist, der alles weiss. Alles weiss. Im Gegensatz zu uns sind dir keine Grenzen gesetzt. Und so, wenn Übels passiert in unserem Leben, und früher oder später geschieht das für alle von uns, dann ist ein unheimlicher Trost und wir freuen uns tief an der Beziehung, die wir dürfen haben zu dir durch Christus. Weil das die tragende Basis ist, wenn es nicht gut läuft. So würde ich dich bitten für den Andreas und für das Dritte. Wir bitten dich herzlich, dass du in den Beistand bist, der Kraftträger bist, der ihnen durchhilft in dieser schwierigen Zeit. Wir bitten dich herzlich bitten, dass, wenn eine Verbesserung von seinem Zustand möglich wäre, dass du das schenken tätest. Du weisst nicht nur alles, du kannst auch alles. So legt man das Ganze in deine Hände. Und ebenso die Zukunft der Gemeinde in Embrach. Wir danken dir für alles, ermutigen dich, für alles Hilfreiche, Tröstliche, Stärkende, die Joachim und Eva der Gemeinde haben dürfen geben, all diesen Jahren. Für das Vorbild, wo die beiden sind. Für die guten Spuren, die sie gelegt haben. So bitten wir für ihre Zukunft, für ihren weiteren Weg. So der eben nicht tätig. Und du siehst, was für eine spannende Zeit das jetzt ist für die FG in Embach. Suche nach einem neuen Pastor. Der gibt es schon. Der lebt schon. Nur wissen wir nicht wo. Und wir wissen noch nicht wer. Und wir möchten dich herzlich bitten, dass es ein guter Match, dass es eine ganz tolle Begegnung dürfte sein und das Gemeinde das realisiert, wenn der Mann da ist. Das ist es. Er und seine Familie. Wir bitten schon jetzt für dich. Und danke dir, dass du den Prozess, der dich dahin führt, dass du den leitest und begleitest. Wir legen auch das in deine Hand und bitten dich jetzt, dass du durch dein Wort zu uns redest. So wie wir es brauchen, das ist jedes von uns. Amen. Ja, das ist wieder Platz, ne? Männer und Frauen haben das gleiche Problem. Männer und Frauen haben das gleiche Problem. Sie funktionieren fundamental mit einer defekten Software. Zitat. Wir sind Egoismus gesteuert und wir sind selbstverliebt. Das hören wir nicht so gern. Aber es ist so. Das geht weit retour, das Dilemma. Es geht in die Schöpfung zurück. Und es ist logisch, weil die defekte Software euch steuert, dass irgendwann bei jedem von uns wir in der Grube landet, in Schwierigkeiten geraten, mit dem Rücken zu der Wand stehen. Und die Frage ist nicht so sehr, wie wir in die Situation einrasseln, sondern die Frage ist vielleicht viel mehr, wie wir aus dieser Situation rauskommen, wenn das der Fall ist. Jetzt, es gibt im Alten und im Neuen Testament viele Biografien. Die hast du gelesen, wenn du ein bisschen bibelkundig bist, bist du vertraut mit etlichen von denen. Viele von diesen Biografien sind Männerstories. Und ich würde heute Morgen gerne einmal eine Frauenstory nehmen. Und weil es bei den Männern diejenigen gibt, die Bad Boys sind, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir mal Bad Girls fairweise anschauen. Oder das, was wir meinen, das könnten Bad Girls sein. Jetzt, einige von den weniger Bekannten, hast du aber vielleicht auch schon gehört, ist der Sound immer noch gut? Tipptopp, danke. Von diesen Bad Girls, eine davon könnte man in die Kategorie tun, das ist Yael. Das ist ein schöner Mädchenname. Eine andere von denen ist Tamar. Wenn wir Tamar nehmen, Tamar ist ganz eine interessante Story. Das ist eine Witwe, die von Gott gebraucht worden ist, obschon sie sich sehr fragwürdig verhalten hat. Und das ist so ein bisschen der rote Faden heute Morgen. Vielleicht hast du von einer Natalia schon mal gehört. Königin im Alten Testament. Vielleicht hast du von einer Herodias schon mal gehört. Königin im Neuen Testament. Beides gefühlskalte Racheengel. Frauen zum Abgewöhnen. Das Erstaunliche an diesen Biografien, ob das Männer oder Frauen sind, spielt keine Rolle. die demonstrieren irgendjemand, lass mal schauen. Das ist in der Kirchengeschichte verankert. Viele, wenn du Kathedralen in Europa besuchst, und ich habe einen Bruder, der gerne reist, und ich bin mit ihm ein paar Mal unterwegs gewesen, traumhafte Kirchenfeister, das sind Männerbiografien genauso verewigt wie Frauenbiografien. Und das Erstaunliche an diesen Geschichten, wenn man die ein bisschen genauer anschaut, die demonstrieren alle Gottes unbegrenzte Macht, die er besitzt. Und das kommt im Leben von diesen Menschen kommt das zum Ausdruck. Er kann sein Wille, er tut sein Wille durchsetzen, egal, was die gemacht haben, egal, wie es bei uns läuft. Das ist an sich ein tröstlicher Gedanke. Bringt das auf die Reihe. Gott wirkt nicht um unser Versagen herum. Er wirkt durch unser Versagen durch. Das ist ein grosser Unterschied, wie wir gesehen werden. Jetzt versteckt, wenn du eine Bibel bei dir hast, versteckt im Buch der Richter. Wir sind im 4. Kapitel heute Morgen. Da tauchen zwei interessante Ladies aus. Eben die Jael, bereits schon erwähnt, und die Deborah. Nun, die Deborah, musst du wissen, die hat sich einen Namen gemacht als Richterin. Erstaunlich, als Richterin. Gott wirkt, haben wir gesagt, nicht um unser Versagen herum, er wirkt durch unser Versagen hindurch. Wir werden das sehen in dieser Story. Zu der Deborah, bitte beacht das, es wird ganz schlicht und kurz und einfach in dem Richterbuch im 4. Kapitel sie so vorgestellt. Zu jener Zeit, damals, war die Prophetin, wird sie da genannt, Deborah, in Israel Richterin. Bitte beacht, Prophetin, weibliche Form. Deborah, was? Eine Frau Gottes mit spezieller Ausrüstung. Du meinst, es hat weibliche Propheten gegeben im Alten Testament? Genau. Genau, das ist eine davon. Und sie ist nicht die einzige. Die hat einen Mann gehabt. Der hat Lapidot geheissen. Nicht gerade der günstigste Name. Der Lapidot wird nie in der Bibel je wieder erwähnt. Er hat in diesem Buch seinen ersten und letzten und einzigen Auftritt. Er ist Mann von einer berühmten Frau. Jetzt, im Alten Testament gibt es neben der Deborah noch mindestens drei weitere Prophetinnen. Es gibt Miriam, es gibt Hulda und es gibt Noadia. Wir beschenken uns heute Morgen auf die Deborah. Jetzt war sie speziell, weil sie Prophetin von einer ganzen Nation. Nicht einfach nur lokal, regional, aber sie war Prophetin von ganz Israel. Sie war eine Respektsperson. Von überall, musst du dir so vorstellen, weil die einen Ruf hat, weil sie bekannt war, weil sie eine Autoritätsperson war, sind Leute von überall her zu ihr gekommen. Die hat beratende Funktion wahrgenommen. Sie hat sich mit den Leuten auseinandergesetzt. Sie hat offensichtlich auch rein juristisch gute Fähigkeiten gehabt, dass sie bei Streitfragen hat können schlichten. Jetzt vielleicht, einfach eine weise Person, vielleicht noch ganz kurz, dass wir wissen, wenn die Story sich jemand abspielt. Das ist nicht dermassen wichtig, aber du hast Deborah 11.50. Die Story spielt sich ungefähr, das weiß man nicht so genau, 11.20 spielt sich die Story ab. Du siehst, das ist nach Mose, aber es ist vor dem David. Vor dem David und dem König Saul. Israel, musst du wissen, das ist fast wichtiger als die chronologische Ordnung. Israel hat damals Troubles gehabt. Grausame Troubles. Kananiter. Seid ihr denn noch etwas? Kananiter. Hast du schon mal von den Kananiter gehört? Darf ich schnell schauen? Hände hoch, habt ihr von denen... Ja, ihr seid ja eine gebildete Gruppe. Kananiter, wissen Sie, sind ein übles Volk gewesen. Komplett degeneriert, völlig am Götzendienst ausgeliefert, miserabler Einfluss auf Israel. Darum wird über die Kananiter Gottes Gerichtsurteil gesprochen und es ist ein hartes Urteil, weil die dermassen im Sumpf gesteckt haben. Israel befindet sich unter der Knute von diesen Kanaaniter. Korrupter Götzendienst. Du musst wissen, der Götzendienst ist bis eingegangen zu Kindsopfer. Was würdest du halten von einer Nation, die Gott Kind opfert? Da gibt es nicht mehr allzu viel Hoffnung. Darum war das Gericht an denen absolut ein Gerechtes. Die Nation, musst du wissen, die hat keinen König gehabt, damals. Richter, darum heisst das Buch so. Richter haben über Israel regiert. Also das war eine schwierige Situation für die Nation zum damaligen Zeitpunkt. Jetzt eines Tages lädt die Deborah ihren Heerführer, musst du vorstellen, eine Frau lädt ihren obersten Militär antraben. Sie hat einen Auftrag für ihn. Und der Auftrag ist kurz, er ist bündig. Es sind gerade mal 13 hebräische Worte. Also die Frau hat sich absolut kurz können fassen. Ein bisschen atypisch. Gibt auch Männer, die katschen. Ich verstanden. Gibt es auch. Das müssen wir fairerweise sagen. Schau, was sie zu ihrem Heerführer sagt. Sie sagt zu ihm, der Herr, der Gott Israels, gibt dir einen Job. Du hast einen Auftrag. Jetzt musst du mal schauen, was der für einen Auftrag bekommt. Ruf 10'000 Militärs zusammen aus den Stämmen Naphtali und aus Sebulon. Ziehe mit denen auf den Berg Tabor. Also das ist ein Tagesbefehl, wo man sich merken kann, oder? Schlicht und einfach. Sie sagt was, sie sagt wer und sie sagt wo und sie sagt wie viel. 10'000 Mann, woher kommen die Mann? Von diesen zwei Stämmen, wo gehen die hin? Auf den Berg Tabor. Ganz ein klarer Auftrag. Die Anweisung ist kurz. Kürzer geht ein Befehl fast nicht. Jetzt, was macht der Barak? Der Barak ist ein lustiger Kerl. Der legt Moseskarten. Weißt du, was Moseskarten ist? Gott schickt nicht mich. Du musst nicht mich schicken. Ich kann nicht, was du willst. Schick jemand ander. Das ist Moseskarte. Ich glaube, manche von uns ziehen die heute auch immer noch, oder? Hast du das auch schon gesagt? Gott, was immer du willst, für diesen Job musst du nicht mich schicken. Ich kann das nicht. Und dann setzt man noch einen drauf. Nicht nur kann ich das nicht, ich mache das nicht. Capito? Hast du so geredet? Nein, natürlich nicht. Wir taufen das fromm taufen. Wir gießen die fromme Soße drüber. Gott hat mich anders geführt. Also was macht der Barak? Er verdrückt sich wie damals der Mose. Und er sagt zu ihr, jetzt musst du mal los, was das für ein Held ist. Heerführer, Top-Militär, Brigadegeneral. Ich kann nur, Deborah, wenn du mitkommst, Schätzli. Das ist doch unglaublich. Ohne dich mach ich nichts. Ist das nicht unglaublich? Ein gestandener Mann redet so zu der Deborah. Mose im brennenden Busch, der spielt das gleiche Spiel. Meine Güte Gott, wer bin ich schon? Ich kann das nicht, was du von mir verlangst. Es ist eine erbärmliche Szene. Und der Barak passt in das Format hier. Deborah hat es kaum können glauben, was die gehört. Ihren Top-Mann will an der Hand genommen werden, sozusagen. Ah, das ist ein bisschen peinlich für uns Männer, oder? Frauen schneiden in dieser Story besser ab. Wir kommen gerade dazu. Also ist es ein Weichei. Entschuldigung. Der vertraut der Hand von einer Frau mehr als am Arm vom lebendigen Gott. Dann hast du das Problem. Jetzt musst du schauen, wie Deborah. Das ist klug. Das ist klug. Schau, was sie sagt. Ich komme mit. Okay. Wenn das dein Format ist, ich komme mit, ich willige nie. Aber du musst eins wissen. Der Raum von dem, was nachher geschieht, überkommst du nicht du. Das läuft nachher anders. Der Raum von dem Feldzug, von dem Kampf, der wie geschieht, wird nicht dir gehören. Gott, das ist eine Prophetie, sie ist Prophetin. Gott, der Herr, wird einer Frau den Sieg über den Sisera schicken. Wer ist der Sisera? Der Sisera ist ein Bösewicht mit Profil. Er ist der Heerführer der Kananiter. Heerführer der Kananiter. Das Gegenstück zum Barak. Sein Chef ist der Kananiterkönig. Wir wissen, wer das ist. Der Jabin, ein Mann mit Namen Jabin. Jetzt musst du wissen, die biblischen Geschichten, die wir so gerne erzählen, sind nicht einfach Legenden, sind nicht einfach Storys, sondern die sind historisch dokumentiert. Man hat das ausgegeben. Das sind Keilschriftentafeln, die man entdeckt hat in einer Stadt mit Namen Hazor. Hazor ist die grösste Ausgrabungsstätte in Nordisrael, in Galiläa. Es ist die reichhaltigste Ausgrabungsstätte, die man in Nordisrael findet. Die ist dermassen wichtig. Hazor, die Hauptstadt vom Kananiterkönig, vom kananitischen Königsreich, dass das 2005 zum UNESCO-Welterbe beschlossen worden ist. Also Hazor gehört zu einem von den UNESCO-Welterbplatz. Und auf der ich habe keine Keilschrift lesen, du genauso wenig, aber wir müssen den Archäologen vertrauen. Der Jabin ist erwähnt, hat man entdeckt. Das ist nicht einfach nur eine biblische Geschichte. Wenn jemand sagt, ja, weißt du, Bibel. Kannst sie glauben, kannst sie nicht glauben. So viel haben geschrieben und über eine so lange Zeit, und der eine hat ihn zugefügt, der andere hat ihn weg. Das Buch ist nicht zuverlässig. Kannst mit den Augen schauen und sagen, du kommst nicht raus, von was du redest. Noch immer, wenn eine biblisch wichtige Figur man archäologische Hinweise gefunden hat, hat das total übereingestimmt mit dem biblischen Befund bis hin zu der richtigen Schreibweise von diesen Königen. Also, der Heerführer von den Kananiter heisst Sisera. Beide. Einerseits der König selber, der Jabin, andererseits sein Heerführer, haben Israel 20 Jahr lang plagt. Das war ein brutales Regime. Israel hat gelitten unter diesen beiden. Jetzt ist die Tatsache die, dass Tag von dem Sisera bzw. um Jabin, die sind zählt. Das Ende von diesen beiden kommt auf die schlimmst mögliche Art und Weise. Nämlich durch die Hand von einer Frau. Das war die perfekte Katastrophe damals. Jetzt musst du schauen, was passiert. Die Story entwickelt sich weiter. Wir sind im 4. Kapitel vom Richterbuch, Vers 11. Zur selben Zeit, wo die beiden, speziell der Sisera, der Heerführer, am Ruder sind, zur selben Zeit schlägt ein Keniter, wieder ein Volk, wo mit den Kananiter verbunden ist, ein Keniter, wir wissen seinen Namen, der heisst Heber, der tut seine Zelt aufstellen bei einem grossen Baum, der hat einen Namen gehabt, das ist geografisch genau beschrieben. Also kannst du davon ausgehen, wenn geografische Orte genannt sind, wenn spezielle Namen genannt sind, dann hast du es nicht mit irgendeiner Geschichte, die erzählt ist, zu tun, sondern dann hast du es mit einem historischen Faktum zu tun, wo berichtet wird. Wir wissen wo und wir wissen wer. Die Keniter sind Nachkommen vom Hobab. Und der Hobab, musst du nicht merken, aber es ist einfach ein interessantes Seitenlicht, ist ein Schwager von Moses. Der Heber hat sich von den Keniter trennt von den Kananiter vielmehr und ist alleine weitergezogen. Jetzt kann man sagen, ja, wieso wird das erwähnt? Das ist ja so ein Detail, das interessiert mich nicht. Das wird nachher wichtig. Du wirst es gerade sehen. Die Keniter, die sind, musst du wissen, ein dunkelhäutiges Volk gewesen. Sie sind Halbnomaden gewesen und sie sind ein Wüstenstamm gewesen. Und er selber, der Heber, der hat solidarisiert mit den Kananitern. Der war verbandelt gsi, aber er hat sich abgesetzt von dem Stamm. Wichtiger kleiner Satz. Der Heber, der Keniter, hat sich von den Kananitern getrennt. Der war nicht mehr verbandelt gsi mit denen. Jetzt nach dieser Information, das ist einfach so ein kleines Seitenlicht, kommt Action. Da ist der Aufmarsch von beiden Armeen. Das muss etwas absolut Eindrückliches gewesen sein. Und offenbar hat der Barak gezögert, gegen die Kananiterarmee ins Feld zu ziehen. Entschuldigung. Der Grund ist, die haben Kampfwagen gehabt. eisige Kampfwagen, das wären heute unsere Panzer. Die Kanoniter waren militärisch auf der Höhe. Die waren top bewaffnet. Das war eine schlagkräftige Armee. Klar, hätte ich auch, oder? Hätte ich gezögert. Der Barack hat gezögert, gegen die in Kampf zu ziehen. Also muss Deborah ihm ein Motivationsspeech liefern. Sie muss ihn ermutigen und sagen, komm, Junge, mach dich auf die Socken. Gott ist hinter dir.
Ich liebe die Deborah. Du musst schauen, was sie zu ihm sagt.
Greif endlich an, Barack. Greif an, fordert die Deborah. Gott wird euch vorausgehen und euch noch heute den Sieg über den Sisera geben. Prophetie. Sie ist Prophetin. Verlass dich drauf. Ich gehe nicht allein. Ich gehe nicht allein. Deborah befiehlt. Barak gehorcht. Gott gewinnt. So läuft das da. Jetzt musst du wissen. Über natürliche Intervention. Die gesamte Kanaaniter Armee, historischer Bericht, geraten in Panik. Die sind total in einem Aufruhr inne. Die flieht und der Barak, seine Bataillon, sorgen dafür, dass kein einziger von diesen Kanaaniter überlebt. Ich hätte den Schlachtfall nicht gesehen. Die machen einen kurzen Prozess. Die Kanaaniter werden hingemacht. Nicht ein Kämpfer, ein Kont. Ja, Moment mal. Das stimmt nicht ganz. Einer hat es geschafft. Weißt du, wer das ist? Das ist Sisera. Schauen, wie das beschrieben wird. Ist nicht eine spannende Story, Leute? Ich finde das eine absolut spannende Story. Der Sisera springt von seinem riesigen Kampfwagen oben runter. Und er säckelt davon, auf Deutsch gesagt. Zu Fuss, der merkt, auf Kampfwagen haben es die Israeliten, der Barak, hat die Kampfwagen im Auge gehabt. Steht in dieser Story, wir haben es nicht gelesen, 900 tätige Wagen hat er gehabt. Der Jabin. Stell dir vor, wenn 900 Kampfwagen, wir wissen nicht, wie gross die gewesen sind, eisige Kampfwagen. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Panzerarmee aufmarschiert damals. Jetzt flieht er zu Fuss. Er hat das Gefühl gehabt, das ist das Beste, was er machen kann. Was er nicht realisiert, der Typ ist jetzt erschöpft vom Kampf. Er braucht Ruhe. Er muss sich irgendjemand können zurückziehen. Was er nicht realisiert, dass er aus dem Griff von einer Frau in die Hand von einer anderen Frau geratet. Ein bisschen später, Vers 15. Nochmal, er ist zu Fuss unterwegs und wo kommt der gute Mann an? Ins Zelt von der Jael. Da haben wir die Frau. Sie ist ein Hebeer, seine Frau, der Keniter. Jetzt musst du dir vorstellen, das Obdach von dieser Jael ist dem kampfermüdeten Sisera gerade richtig vorgekommen. Er hat das Gefühl gehabt, das ist ja Keniter, Alliierte von den Kanaaniter, das ist der richtige Ort, da bin ich am richtigen Platz. Zudem ist die junge Frau alleine, völlig vertrauenswürdig, voll easy. Das ist die richtige Entscheidung. Jetzt musst du schauen, wie die Story weitergeht. Die Jael kommt zum Zelt aus. Sie sieht den Mann. Sie läuft ihm entgegen. Sie ermutigt ihn und sagt, komm, ich habe Platz für dich. Bei mir bist du sicher. Da ist das Zelt wunderbar eingerichtet. Er geht in das Zelt und er macht dort sein Nöckerchen. Und die Jael, nett und gastfreundlich, deckt den Mann noch zu. Es ist ein erstaunliches Girl. Sie konfrontiert den Heerführer der Erzfinde der Israeliten furchtlos und ohne zu zögern. Das muss man ihr auf jeden Fall mal gut schreiben. Frage: Hat Gott ihr ins Ohr geflüstert, was das für ein Typ ist? Wer das ist, was sie da im Zelt drin hat? Hat sie aus eigenem Antrieb spontan gehandelt, wo sie den gesehen hat, Und hat so reagiert. Was denkst du? Nur rhetorische Frage. Du musst nicht antworten. Ist die Frau mutig gewesen? Oder ist sie operfies gewesen? Du entscheidest. Wir schauen die Story weiter an. Die Jael deckt Sisera, den Heerführer der Kanaaniter, deckt sie mit einem Kamelhaardeckel zu. Sie hüllt ihn ein. Bevor er wegdöst, gibt es ihm noch Milchtrink, um ihn zu stärken. Das stelle ich mir so vor. Er sagt, bevor er einschläft, zu seiner fürsorglichen Gastgeberin Folgendes. Er sagt zu ihr, stell dich an den Eingang vom Zelt. Und wenn dann einer kommt, dann sag du einfach, es sei niemand da. Jetzt, Jael hat ihn die Lüge nicht eingewilligt. Vielleicht ist sie tatsächlich für ein Zeitchen vor dem Zelteingang gestanden. Aber das ist reine Spekulation. Vermutlich hat sie ihre Optionen durchdacht. Vielleicht ist ihre Gastfreundschaft ja echt gewesen, können wir sagen. Und erst, wo sie den gefürchteten General sieht, da liegen, zu ihren Füßen schlafen, ist ihr die Idee gekommen, ich könnte erledigen. Ich habe eine Gelegenheit. Wie würde ihren Mann, damalige Kultur, Männerdominanz, wie würde ihren Mann, wenn der heimkommt, der Hebeer, reagieren, wenn er das gehört, was sie gemacht hat? Sie hat müssen überlegen. Du musst wissen, die Jael ist nicht wie der Barak unter dem direkten Befehl von der Prophetin Deborah gestanden. Wenn sie den Sisera umbringt, kann sie sich nicht auf Deborah berufen. Sie hat eine heikle Entscheidung zu fällen, findest du nicht? Am Sisera seine letzten Worte in dieser Welt sind ein Bitte um Schutz gewesen. Und sie macht genau das Gegenteil. Eine spannende Story, würdest du nicht sagen? Er ist erschöpft. Der Text geht weiter, wir sind im 21. Vers, Richter 4. Erschöpft fällt er in einen Tiefschlaf. Und jetzt wird es so richtig kriminalstoryhaft. Das ist in der Bibel, das ist nicht meine Idee. Ich habe das nicht geschrieben, einfach um das klar zu machen. Das ist in der Bibel drin. Sie nimmt, die Jael nimmt den Zeltpflock und sie nimmt den Hammer und sie schleicht sich an den Sisera und sie schlägt den Pflock durch seine Schläfe direkt im Boden nie. Richter 4, Vers 21 und dann heisst es ganz banal in drei Worten. So starb er. Gute Nacht um 6. Schlaf gut. Jetzt musst du wissen, vermutlich war der Zeltpflock aus Bronze. Weil Kanaaniter haben riesige Kampfwagen gehabt. Die haben Bronze können herstellen. Das erklärt, wie es für Jael möglich war, den Hering, nehmen wir an, dass es das war, durch die Schläfe durchzutreiben. Details gefällig von dieser Story? Das Hirn vom Heereskommandant ist austreten. Seine Augen sind aus dem Schädel rausgepoppt. Seine Arme und seine Beine haben zuckt. Ist gut, ist okay, braucht nicht mehr Details. Es war kein schöner Anblick. Der Mann war barmherzigerweise in wenigen Sekunden tot. Das ist schnell gegangen. Der Sisera war Gast der Jael. Aber bitte bedenke, er war auch ein Find Gottes. Wichtiger Punkt. Ist sie, das ist jetzt die Frage an uns, ist sie jetzt eine Heldin oder ist sie eine Kriminelle? Welches war ihr Motiv in dieser Story? In diesem unappetitlichen Geschehnis? Ist sie ein Good Girl oder ist sie ein Bad Girl? Du entscheidest. Lass mich dir ein paar wenige Gründe liefern. Ein paar plausible Gründe, wieso sie die tödliche Waffe eingesetzt hat, der Hering. Nummer eins, der Sisera war bewaffnet. Er ist ein Heerführer. Sie hat sich doch fragen, wenn der aufwacht und mich vergewaltigt und nachher umbringt, stehe ich in einer schwierigen Situation. Insbesondere, wenn er dann noch merkt, dass meine Loyalität den Israeliten gilt. Der Sisera ist bewaffnet. Eins. Nummer zwei. Nach 20 Jahren Blutvergüssen, und das war ein rachdurstiger Heerführer, hat der Sisera den Tod verdient. Er war kein friedlicher Zeitgenosse. Ein gefürchteter Feind der Israeliten. Nummer drei. Wenn der Jael ihre Handlungsweise nur ein Selbstschutz gewesen wäre, ist das eins. Aber wenn ihr ein Bedürfnis war, zu verhindern, dass andere durch diese Sisera weiter umkommen, dass das Leben von anderen geschont wird, dann ist sie eine Heldin. Und bitte beachtet auch das. Nummer vier. Die Deborah, die hat klar gemacht, dass der Sisera in die Hände von einer Frau wird fallen. Die Jael ist scheinbar die Frau. Sie erfüllt Gottes Plan, vermutlich ohne, dass sie es gewusst hat. Der Sisera muss neutralisiert werden. Und das hat sie gemacht. Jetzt kann ich aus dieser Story mindestens das herauslesen. Ich kann doch sagen, offenbar handelt Gott auf unerwartete Weise im Leben von seinen Leuten. Und offenbar handelt er nicht nur unerwartet, er handelt auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Timing hat gestimmt in dieser Story. Er benutzt ein schwaches Gefäß, eine junge Frau, um einen Heergeneral zu entsorgen. Das ist ja faszinierend. Ein Typ, der über Tausende kommandiert hat. Während er zufrieden schläft, wird er mit einem einzigen Hammerschlag in die Ewigkeit befördert. Der Sisera hat nie gewusst, wen, von wem er erledigt worden ist. Aber das Timing hat gestimmt. Jetzt musst du schauen, wie die Story weitergeht, und wir sind fast am Ende. Künstler waren so fasziniert von dieser Geschichte, dass die x-mal gezeichnet worden ist. Ob das so war, ob sie so ausgesehen hat, aber es tut uns einen Eindruck vermitteln, wie appetitlich, dass die Geschichte abgelaufen ist. Jetzt musst du schauen, wie es weitergeht. Wir sind im Richter im 4. Kapitel, Verse 22 bis 23. Kaum ist das passiert. Kurz darauf heisst es, kommt der Heerführer der Israeliten. Der Barak kommt hier. Der hat ja den Sisera verfolgt. Sie geht auch ihm entgegen. Sie sagt zu ihm, komm, ich habe den, den du suchst, bei mir. Der Barak geht in das Zelt hier, der sieht ihn mit dem Zeltpflock am Boden in seinem Blut liegen. Und dann kommt ganz banal der Kommentar vom biblischen Autor. An dem Tag, wichtiger Satz, fügt Gott einem Kanaaniterkönig, einem Jabin, da haben wir ihn erwähnt, durch die Israeliten eine schwere Niederlage bei. Der Heerführer ist erledigt. Jetzt, wenn es einen Zweifel gegeben hat, wer der Mastermind hinter dem Sieg der Israeliten war, der letzte Satz räumt jeden Zweifel aus. Gott fügt den Kanaaniter die Niederlage bei. Es ist nicht die kluge Deborah. Es ist nicht der zögerliche Barak. Es ist nicht die mutige Jael letztlich. Gott selber. Daher der Schlüsselsatz, den du erwähnt hast. Das Fazit. Gott braucht, wen immer er will. Jetzt ist nur noch die Frage. Lass ich mich brauchen? Er kann selbst, Gott kann selbst im Krieg eine Frau einsetzen, die nicht einmal weiss, dass sie ein Instrument ist in Gottes Hand und damit seinen Plan erfüllen, seinen Sieg durchsetzen. Und am Tag vom Sieg von Deborah hat sie einen Song geschrieben. Also sie war nicht nur eine gute Juristin, sie war sogar noch eine Poetin. Und diesen Song, den haben wir vertont, irgendwann. Richter 5, wir sind im 31. Vers. Am Schluss von dem Gedicht, das sie geschrieben hat, nachdem das geschehen ist, schreibt sie: Gott, möget alle deine Feinde sterben, wie der Sisera. Wenn du dich gegen Gott wendest, rechne mit Troubles. Dann sagt sie dem Poem: Wer dich liebt, Gott, der gleicht einer Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Da kommt der Songtext her. Richter 5. Der aufgeht, wer mit Gott verbunden lebt, ihn kennenlernt, seinen Sohn annimmt, ihm sein Vertrauen schenkt und mit dem Gott lebt, der wird aufgehen wie eine Sonne in ihrer vollen Pracht. Jetzt zum Schluss noch ganz kurz. Was lernen wir von dieser Jael? Was nehmen wir aus dieser Story praktisch mit? Weil das finde ich immer ein bisschen schade. Ist das nicht auch so? Es ist wie wenn man ein Lied singt. Wenn man einen Song gesungen hat, dann denkt man, oh, das ist ein tolles Lied. Ist gut vorgetragen worden. Hat mein Herz berührt. Die Melodie hat gestimmt. Der Text hat gestimmt. Und dann laufen wir nachher weg und vergessen, was wir gesungen haben. Ist eigentlich schade, oder? Dann
schläft
den ganzen Tag noch. So. Und in der Predigt ist das gleich. Wir müssen am Schluss fragen. Jetzt haben wir ein paar Informationen über Deborah, über die Ael und die Sisera. Was mache ich jetzt mit dem? Das sind für dich ein Aufhänger. Einfach und für mich auch. Noch ganz kurz zwei, drei Aspekte. Das erste, was ich aus dieser Story herauslese, ist das. Gott kontrolliert Geschichte. Auch wenn es nicht danach aussieht. Und weißt du, was das Beste an dem ist? Er kontrolliert deine persönliche Geschichte. In dem Fall auch. Obwohl mir das oft gar nicht so realisiert. Jetzt so eine Story wie die von der Jael, die ist schwierig einzuordnen, wenn man sie aus der Sicht von der Barmherzigkeit vom Neuen Testament insbesondere anschauen tut. Aber bitte bedenke, der Gründer vom Christentum, Jesus Christus selber, hat gelitten. Der ist von brutaler Gewalt nicht verschont worden. Der Alleingerechte ist ungerecht behandelt worden. Und durch seinen Tod finden wir Frieden. Wir vertrauen ihm, auch wenn wir seine Wege oft nicht verstehen. Jesaja, du kennst die Aussage. Jesaja 55. Meine Gedanken sind nicht eure. Meine Pläne, meine Wege sind nicht eure. Weil der Unterschied eben zwischen ihm und uns gewaltig ist wie der Himmel und die Erde. Überragend sind. So sind Gottes Wege. Er sagt, meine Wege höher als eure und meine Gedanken als eure. Gott ist in Kontrolle. Das zeigt mir die Story. Das nächste, was wir vielleicht daraus lesen können, müssen wir ebenfalls berücksichtigen. Hinterfragen wir doch vielleicht vermehrt unsere Motive. Wir sind gerade durch. Unser Motiv. Im Talmud steht, eine Übertretung in guter Absicht ist lobenswerter als Befolgen von einem Gebot ohne Absicht. Ich muss meine Motive hinterfragen. Jetzt, es gibt keine Gewissheit, was die Motive der Jael waren. Das können wir nicht beurteilen. Aber weißt du, was wir können? Unsere eigenen Motive können wir sehr wohl beurteilen. Wieso machst du in der Gemeinde da, was du machst? Was sind deine Motive hinter dem, was du wirkst? Vielleicht haben wir auch niemanden mit einem Zeltblock verletzt, wie im Fall von der Jael. Aber vielleicht müssten wir fragen bei dem Motiv, habe ich Leute mit meinen Worten verletzt? Gerade diese Woche wieder erfahren. Der äußerst aggressiv reagiert hat. Wieso benutzen wir scharfe Worte? Wieso sind wir manchmal so zynisch? Wieso manchmal so verbittert? Motiv? Motiv. Überleg selber, was deine Beweggründe sind. Wieso du machst, was du machst und wieso du sagst, was du sagst. Psalm 26 ist ein guter Vers, um sich in Erinnerung zu behalten. Vor dir, Gott, kann ich nichts verbergen. Nichts. Nichts verbergen. Prüf meine innersten Gedanken und Gefühle. Gott ist in Kontrolle. Hinterfrag deine Motive. Gott kennt sie sowieso. Und mit dem schließen wir ab. Mach es nicht wie der Barack. Mach es nicht wie der Barack. Übernimm Verantwortung. Insbesondere jetzt, wo gemeint dann für ein Zeitchen vielleicht auch nie eine Pastorenfamilie ist, könnte sein, dass einzelne von euch Verantwortung übernehmen, die ihr vielleicht vorher eure Geschichte habt. Wo ihr euch zurückgehalten habt, gefunden habt, ja, wir haben ja jemanden, der wird ja bezahlt. Wo der Barak sich geweigert hat, loszuziehen, hat Deborah zu ihm gesagt, los, ich komme mit dir. Magst du dich erinnern? Wo die Jahel eine Gelegenheit gesehen hat, den Sisera zu erledigen, ist sie nicht weggelaufen und hat jemand anderen für diesen Job gesucht. Sie hat gemacht, offensichtlich, was sie hat machen musste. Wie oft, Schlussfrage, wie oft sehe ich ein Bedürfnis und du vielleicht auch? Und dann beten wir, dass sich jemand anderem um das Bedürfnis kümmert. Vielleicht aufgrund vom heutigen Morgen. Das wäre meine Hoffnung, praktische Anwendung. Zeigt Gott dir irgendjemand eine Aufgabe, und wenn das nur eine Kleinigkeit ist, wo du kannst Verantwortung übernehmen und dann denkst du vielleicht an Jael. Wenn dir nichts anderes bleibt vom heutigen Morgen, Jael, ja, ich übernehme Verantwortung. Das kann man sich merken. Ich will Gott darum bitten, dass er uns mehr Mut, mir auch, mehr Mut und mehr Zuversicht schickt, einfach wie die Jael anzupacken. Im Sinn von Jesaja, und das ist unser letzter Vers, Jesaja 6, du kennst den Text. So in dem Sinn, wie es der Prophet Jesaja gesagt hat. Ich habe Gott gehört fragen, wen kann ich schicken? Wer wird für uns gehen? Und ich habe gesagt, Gott hat dann einen Bruder, schick ihn. Nein, er hat gesagt, hier bin ich. Sende mich. Steht dir zur Verfügung. Predige in einem Satz zusammengefasst. Gott braucht, wen immer er will. Wen immer er will. Einzige Frage. Lassen wir ihn. Darf ich dich bitten aufzustehen? Jesus, wir wollen dir danken für eine kleine Story im Alten Testament. Aber sie hat Gewicht und sie redet noch heute. Hilf uns, den Mut von der Jael zu haben. Und im richtigen Moment die richtige Antwort zu geben. Und sage, ja Gott, wenn du willst, mache ich das. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen in diesem kleinen Bereich. Danke, dass du zu uns redest, auch nachdem wir geredet haben. Und ich will dich ganz herzlich bitten, dass du eine besondere Dosis von deinem Sagen über deine Leute hier in Embrach, in der FEG, eine besondere Dosis von deinem Sagen schenken tätig. begleitet die Gemeinde auf dem spannenden Weg, wo sie jetzt unterwegs sind. Und wir danken dir schon jetzt für das, was du vorhast. Amen. Lass dir den Platz nehmen.